Ja, so klingen die Worte des Gebets nachher mal bei uns nach. Und wir setzen ja auch heute mit dem Bibeltext ein Gebet an. Eins von den Gebeten der Bibel, von den Gebeten von Apostel Paulus, das wird unser Haupttext sein. Das ist Epheser, Kapitel 3, die Verse von Vers 14. Ich will jetzt einmal eine kurze Einstieg machen, gerade in diesen Text, von dem Text, den wir bis jetzt durchgenommen haben. Das dritte Kapitel wurde ja doch sehr unterteilt, wie Peter das erklärte, dass wir hier einen Einschub haben, dass ein Gedanke beginnt in Vers 1, dass er sagt, deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch Heiden. Und dann kommt das, was ihm offenbart wurde, dem Paulus, als einen Apostel, der eine besondere Offenbarung bekommt. Denn als er gläubig wurde, dann gibt Jesus schon anderen Menschen Zeugnis von diesem Paulus und sagt zu dem Ananias, dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er für mich leiden wird. Und deswegen sind die Leiden im Leben von Apostel Paulus ein Dienst. Das ist, es klingt vielleicht für uns seltsam, aber es ist ein Leidendienst, den er durchlebt. Und eins davon ist auch hier, und das kommt jetzt zum Tragen. Er gibt ja hier weiter und sagt, ich, der gebundene Christi Jesu für euch Heiden. Und dann kommt vieles, was wir gehört, gelesen, jetzt durchgenommen haben, was Gott ihm offenbart hat. Als ein Apostel, der nicht nur gelitten hat, sondern auch eine große Offenbarung hatte von Geheimnissen, die den Geschlechtern der Menschen vorher nicht bekannt waren. Wir haben ja einige dieser Geheimnisse hier dann auch erleuchten können vom Text aus. Und dann schließt das Ganze mit Vers 13. Dazwischen, wo diese Pünktchen sind, da ist ja dieses große Geheimnis, was ihm offenbart wurde. Aber jetzt schließt er mit Vers 13 und sagt, darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet, wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Ich glaube, wir können das so verstehen, dass Apostel Paulus sagt, das soll euch nicht mutlos machen, ihr Heiden, sondern das wertet euch auf. Das sagt mit anderen Worten, so wichtig seid ihr Gott, dass dieser Apostel wegen euch leiden muss. Und dem lässt Gott leiden, weil die Völker ihm wichtig sind. Weil Gott sind die Völker wichtig, die Nationen, die nicht-jüdischen Völker. Die sind Gott wichtig und dann lässt der Apostel Paulus leiden und deswegen sagt er, da sollt ihr euch nicht traurig sein darüber, dass ich leide, sondern freut euch, damit will Gott euch sagen, ich opfer den Paulus, Hauptsache ihr glaubt. Und das ist so der Gedanke, der jetzt zu diesem Gebet führt, dass wir, wenn er dann weiter sagt, und deshalb beuge ich meine Knie vor Gott. Also, ich glaube, wir können hier sagen, deswegen, weil meine Gefangenschaft wertet euch auf. Das zeigt, wie wichtig ihr Nationen für Gott seid. Und deswegen sagt er auch, weil ich weiß, wie wichtig ihr Gott seid, bete ich jetzt. Und dann kommt das Gebet. Dann kommt jetzt Vers 14, das wir lesen werden. Aber Ich will noch einen Gedanken sagen, liebe Brüder und Schwestern, zum Leiden. Wir erfassen das nicht immer, den Sinn dafür. Aber ich glaube, eins können wir mit Gewissheit sagen, mit großer Gewissheit sagen. Leiden haben immer Sinn. Ob wir dem erkennen oder nicht, das ist eine Frage, die bleibt offen. Aber die sind niemals sinnlos. Es gibt eine Geschichte von einem jüdischen Jungen. Er wurde später ein berühmter Maler und Bildhauer. Er war als Kind in Auschwitz. So, wir können uns vorstellen, was das dann so in einem Kinderschicksal bewirken konnte und bewirkt, sowas zu erleben zu müssen. Und er sagte später in seinem Leben, ich war immer der Meinung, dass ich nur deswegen überlebt habe oder dass der Wert dieser schweren Zeit in meinem Leben in dem lag, dass nicht die Welt sich veränderte, sondern ich selber. Ob es andere sind oder wir selber, was sich dadurch ändert, ob wir den Sinn erfassen oder nicht, aber den gibt es immer. Es ist niemals sinnlos. Vielleicht fehlt uns nur der richtige Blick dafür. Hier offenbart sich das auf einmal, dass der Pastor Paulus das so annehmen kann und sagt, meine Bedrängnisse, die sind wegen euch. Hier war das klar, das hat sich hier gelüftet. Und deswegen merkt man auch, wie viel Lebenskraft es dem Menschen gibt, wenn der Sinn sich erleuchtet. Aber jetzt kommt das Gebet. Und darum hat er einmal gesagt, bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet, denn das macht Sinn, dass ich leide. Und jetzt sagt er, und darum, weil ihr so Geliebte Gottes seid, bete ich für euch. Und jetzt kommt der Text von Vers 14 bis 21. So, um das auf eine Folie zu haben, ist das jetzt sehr klein. Ich werde es aber lesen und jetzt wäre die Bibel hier vor uns ganz praktisch. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Massen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Das ist der Schlachtertext. So will ich auch jetzt viel Mut machen, Geschwister, wenn Gedanken da sind, und die sind oft vom Heiligen Geist, die Gedanken, dann ist das eine Bereicherung für alle, dass wir es einfach mitteilen, dass wir uns melden, das ergänzen und auch so die einzelnen vielleicht Schwerpunkte von diesem Gebet uns alle zum Gewinn werden. Wenn wir das mal aufteilen würden, dieses Gebet, und sagen würden, so wie beim Vater unser, da haben wir wie erstmal eine Anrede. Dann, wenn wir diesen Text uns so lesen, Vers 14 bis 15, ist ja noch nicht die Bitte selber geäußert. Das ist wahrscheinlich auch so diese Anrede, dass er deutlich macht, zu wem betet er da? Vor wem beugt er seine Knie? Das ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dann kommt der Gott, zu dem er betet, bekommt hier jetzt noch einmal eine andere Beleuchtung, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erde seinen Namen erhält. Und hier gibt es eine Vielfalt von Übersetzungen. Ich würde jetzt mal gerne eine andere Übersetzung hören. Wer hat einen Luther-Text oder einen Elberfelder-Text oder noch eine andere Übersetzung? Weil hier ist wirklich in jede Übersetzung ist hier ein anderer Wortlaut, obwohl es immer der gleiche Gedanke ist, aber es ist einfach wahrscheinlich in deutscher Sprache sehr schwer zu erfassen, was da eigentlich gesagt wurde. Ja. Der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt, ob im Himmel oder auf Erden. Von dem jede Vaterschaft benannt wird, ob es im Himmel ist oder auf Erden. Also der Gedanke kommt schon sehr deutlich vor, aber es sind doch unterschiedliche, in eine unterschiedliche Wortwahl. Wenn wir das so aufteilen, kannst du weiter? Klicken oder irgendwie horcht er nicht. Ja. Wenn wir das so aufteilen in diese Form, dann, ob das jetzt eine gute Wortwahl ist, Anrede oder wem spricht ihr an, wollte ich damit sagen, zu wem betet Paulus. Das kommt in Verse 14 bis 15 vor. Dann 16 und 17 ist dann das eigentliche Gebet oder die Bitte, um die es geht. Und dann kommt in Verse 18 und 19, so würde ich das verstehen, die Begründung, dass er sagt, warum bitte ich gerade darum? Da kommt die Erklärung dafür. Was bedeutet das oder warum hat er gerade das als Bitte gewählt? Diese Begründung kommt da und dann Verse 20 und 21 kommt noch einmal so der Lob Gottes oder ein Teil der Anbetung Gottes. Und so können wir das jetzt uns mal nochmal im Text aufteilen. Also Verse 16 und 17, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Die erste Bitte. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, wieder eine Bitte, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen. Und hier sagt er, warum er das zur Bitte hatte. Dieses damit erklärt das dann auch. Damit ihr fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Denn wenn das in unserem Herzen ist, den inwendigen Menschen, wenn wir gefüllt sind mit Christus, dann, sagt er, werdet ihr viel begreifen von der Liebe des Christus. Dann werdet ihr die Liebe des Christus erkennen. Hier erklärt er das, warum er dieses Gebet oder diesen Inhalt als Gebet für die Gemeinde in Ephesus gewählt hatte. Und dann kommt die Anbetung. Das ist jetzt nicht eine Bitte, sondern hier verherrlicht Apostel Paulus Gott noch einmal in seiner Größe und sagt, dem aber, der weit über die Maßen zu tun vermag, was wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, mit der er in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, von aller Zeit also. Wenn wir das so aufteilen, dann ist das gerade so von dem Verstehen, die einzelnen Teile leichter zu erfassen. So haben wir die ersten beiden Worte hier, die erste Verse von dem Gebet. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erde den Namen erhält. Oder wir haben bei Luther gelesen, man sagt, das ist eigentlich die beste Wortwahl, wie man es ausdrücken könnte, von dem jede Vaterschaft abstammt. Immer, wenn man von Nachkommen spricht, von einem Ursprung und seine Folgen spricht, dann ist Gott der Vater. Und so hat Apostel Paulus hier auch so sein Gebet begonnen. Er sagt, zu wem bete ich eigentlich? Und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Es ist nicht gleichgültig. Es ist nicht unwichtig, zu wem wir beten. Denn dieses Gottesbild, das wird schon sehr unser Gebet beeinflussen. Wie erkennen wir, wer ist Gott, zu dem wir beten? Das wird unser Gebet sehr, sehr beeinflussen. Und hier kommt ja auch noch zum Tragen die Haltung, dass er sagt, ich beuge meine Knie. Als ein Zeugnis ist das einmalig in der Bibel. Als eine Beschreibung schon. Sind noch Fälle. Aber dass jemand so das bezeugt, dass er seine Knie beugt, das ist so einmalig. Wenn wir jetzt einfach als Frage das zum kurzen Austausch nehmen, welches ist deine beliebte Haltung beim Beten? Also wir kennen ja das von der Schrift, dass es keine Haltung gibt, die absolut ist und dass man nur so betet. Es ist eine sehr große Vielfalt. Hier spricht er von gebeugten Knie. Jetzt einfach an unsere Lebenserfahrung, unsere Glaubenserfahrung. Vielleicht teilt es jemand mit und sagt, das ist meine beliebte Haltung. So bete ich am liebsten. Ja, Margarete.
Ich bete in verschiedenen Haltungen. Meine beliebteste ist, wenn ich alleine, ich setze mich hin, meistens im Schlafzimmer auf der Bettkante. Und wenn ich dann ganz alleine bin, und nehme ich mir auch viel Zeit zum Beten.
Danke. Noch jemand? Gott die Ehre geben. Ja. Ja, das bei einigen Bitten ist das wahrscheinlich so, das gebeugte Knie das angebrachtste ist. Also wenn das geht, wenn das von der Gesundheit des Menschen geht, dann schlage ich, wenn ich mal dabei sein darf, wenn jemand sich bekehrt, schlage ich das immer vor, dass man zu so einem Gebet der Buße sich hinkniet. Ich glaube, das hat keine Bedeutung jetzt so, dass Gott das anders nicht hört, aber ich finde, die Haltung ist einfach in der Zeit das Richtige, dass der Mensch, dass wir das dann auch mit unserem ganzen Dasein zeigen können. Aber das Gute ist, dass wir hier jetzt keine Gebetshaltung heben vor der andere, einfach angebracht an die Situation. Und so wie Bruder Friedrich sagte, das auch im Kommentar für das, was Margarete sagte, dass man Gott die Ehre gibt mit seiner Haltung, wie die dann auch ist. Ja, bitte, Franz.
Wiederhole ich es nochmal. Also wenn es hier um die Form der Gebetshaltung geht, da habe ich gar keine bestimmte oder eine liebliche. Ich bete oft, wenn ich auf der Straße bin, bei meinem Beruf. Und hierzu fiel mir ein Mann ein, von dem ich gehört habe, der war immer sehr dankbar und dafür war er bekannt in vielen Gemeinden. Er war Pastor und es war nach dem Kriege und es war noch nicht so, wie wir es heute haben mit dem Auto, war er dann oft mit dem Fahrrad unterwegs. Und da war er auch einmal eingeladen, in einer Gemeinde zu predigen, und unterwegs kam er in einen Regenschauer und er war total durchnässt. Die mussten ihm erstmal Kleider besorgen, damit er sich umziehen konnte und die Predigt halten. Und die Zuhörer, die waren schon ganz gespannt, was wird er denn heute sagen? Und als er dann auf die Kanzel kam, dann sagt er, ich danke Gott, dass es nicht jeden Tag so regnet. Und als er dann nachher verstarb, dann hat der Bestatter, der hat es dann nachher gesagt, er hatte wirklich Hornhaut an seinen Knien. Also er hat immer kniend gebetet.
Wir lassen den da mittig in dem Raum, das Mikrofon, und dann, das werden wir gleich noch brauchen, glaube ich. Ja. Aber danke für die Beiträge. Also bitte, Geschwister, teilt das mit, wenn das wird uns alle bereichern. Nicht beten. So wie ich sagte, das Bild von Gott oder unser Verständnis von Gott, zu wem komme ich eigentlich oder wie verstehe ich die Welt, wie verstehe ich mich in der Welt als gläubiger Mensch, das wird, denke ich, auch das beeinflussen, ob wir mehr Bitten haben oder auch danken können. Es hat schon damit was zu tun, wie ich das Ganze wahrnehme. Und somit wird das auch dann bei einem das überwiegen und bei dem anderen das andere. So verstehe ich das. Wichtig ist, dass wir beten. Ob mehr mit Bitten oder mehr mit Danken, aber dass das Gebet da ist. Denn nach Lukas 18, glaube ich, können wir das übertragen, dass man doch sagen kann, wo nicht gebetet wird oder ein Mensch, der nicht betet, ist nicht gläubig. Das ist eine direkte Übertragung, so verstehe ich das von diesem Bibelwort in Lukas 18. Das ist das Gleichnis von dem anhaltenden Gebet, und so schließt Jesus dieses Beispiel mit den Worten, mit der Frage an alle Menschen. Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er Glauben finden auf Erden? Mit anderen Worten könnten wir genauso lesen, als Jesus gesagt hätte, wird er betende Menschen finden auf Erden? Weil das ist eine direkte Übertragung von dem. Wenn wir jetzt nochmal zu diesem Text, der so auch unterschiedlich übersetzt wird, diese Anrede, er beugt seine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann kommt er auf diesen Wortlaut, von dem jedes Geschlecht oder jede Nachkommenschaft oder jede Vaterschaft abstammt. Ob es jetzt im Himmel ist oder auf Erden, erhält seinen Namen von ihm. Wie können wir diesen Text verstehen? Warum ist das hier von dem Apostel Paulus so in den Vordergrund genommen worden? Ich glaube, er leitet das schon ab von dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das hat ja auch einen ganz besonderen Stellenwert. Johannes 5,18, da wird es noch einmal aufgegriffen oder ursprünglich aufgegriffen, und da lesen wir ein interessantes Wort. Da beginnt das, dass die Menschen Jesus steinigen wollen. Sozusagen der erste Angriff. Und das wird auch erklärt, warum. Denn er nannte Gott seinen Vater und machte sich somit Gott gleich. Wir beten ja jetzt auch so oft, dass wir sagen, Gott ist unser Vater. Aber es gibt eine einzigartige Stellung, Geschwister. Und hier, deswegen ist es zu diesem Inhalt wichtig, dass wir das hier berücksichtigen. Für wen ist Gott Vater? Denn, so haben wir gelesen, wenn es eine Vaterschaft gibt, dann ist Gott immer der Ursprung. Es gibt keine Nachkommen ohne Gott. Oder es gibt nichts auf dieser Welt, so verstehe ich diesen Text, nicht im Himmel, nicht auf Erde, wo Gott nicht der Ursprung wäre. Er ist der Ursprung von allem. Jetzt nehmen wir aber nicht die materielle Welt, sondern die Welt des Lebens. Was haben wir da? Da haben wir eine Engelwelt. Und diese Engelwelt hat nur einen Vater, das ist Gott. Es gibt keine Engel ohne Gott. Sie sind sein Geschöpf. Er ist der Vater über sie. Das ist im breiten Sinn. Dann ist er der Vater über alle Menschen im Sinne von Apostelgeschichte 17. Und dann kommt die engere Vaterschaft. Das ist das, was die Bibel uns erklärt und sagt, er hat den gläubigen Menschen, den wiedergeborenen Menschen, seinen Geist gegeben. Und dadurch, dass er den Heiligen Geist hat, können wir rufen, aber lieber Vater. Das ist im engeren Sinne die Vaterschaft Gottes, für die Gemeinde Gottes. Und hier, glaube ich, kommt gerade das zum Tragen, dass er sagt, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, das ist ein ganz engen Sinn, das ist einmalig, Geschwister. Und mit diesem Vater unseres Herrn Jesus Christus ist genau das gemeint, was in Johannes Evangelium steht, was die Menschen damals auch gut verstanden haben, dass wenn der Messias kommen wird und der dem Gott zum Vater haben wird, dass er Sohn ist, dann ist er Gott gleich. Das haben sie gut verstanden. Das ist einmalig. Dann kommt die Vaterschaft auch über die Geschöpfe der Himmelswelt. Und dann kommt die Vaterschaft auch von uns. Deswegen, da merkt man auf einmal auch, wie nutzlos es ist, eine Religion zu empfinden. Wenn jemand eine Religion erfindet und was macht und vielleicht auch sogar viele Nachahmer hat und auch vielleicht über Jahrhunderte, was der Gamaliel auch sagte, und wenn die auch viele Leute haben werden, die ihm nachlaufen werden, wenn das Unternehmen, dass Menschen anfangen, nicht von Gott ist, dann hat das keinen Sinn. Das ist sinnlos, das ist ganz wertlos. Nur wenn Gott der Vater ist, auch von einem Glauben, so wie der Glaube der Christen, weil er von Christus kommt und Gott da der Vater ist, deswegen macht das Sinn, hat das Zukunft. Denn er ist der Vater. Wenn wir was beginnen und Gott nicht der Vater ist von unserem menschlichen Werk, dann haben wir ihn nicht. Und dann ist das auch nicht ein Werk, was bleibt. Denn nur das ist ewig und bleibend, von dem Gott der Vater ist. Wo Gott der Ursprung ist. Gott der Anfang ist. Und wenn wir das im Allgemeinen nehmen, dann gibt es wirklich nichts. Nicht mal ein kleinstes Teil, das wir Menschen ja nicht mal mit bloßen Augen, auch nicht mal unter Größenvergrößerungen nur theoretisch wissen, dass es die kleinsten Teile gibt. Aber nimm mal das, was wir kennen, ein Staub. Kornchen oder ein Sandkorn im Kleinen. Auch der hat sich nicht selbst geschaffen. Es gibt ohne Gott nichts. Und deswegen weiß Paulus hier, dass er hier etwas anspricht und damit schon uns in eine Größe reinführt und sagt, das ist unbegreiflich groß, der Gott, zu dem wir beten. Er ist unerklärlich groß. Und deswegen dürfen auch die Bitten, die wir an ihn richten, von dieser Größe sein. Von dieser unerklärlichen Größe. Ich weiß, wir haben irgendwie mit der Zeit heute nicht, bin ich nicht weitergekommen. Ich glaube, wir setzen das dann fort an der Stelle, wo wir jetzt aufgehört haben. Vielleicht vertieft sich das auch noch, wenn wir das nochmal zu Hause lesen, alle zusammen. Und wenn wir das hier erstmal so dabei belassen, an der Betrachtung, dass wir sagen, es ist schon an dem, dass wir wissen, zu wem wir beten, das beeinflusst schon unser Gebet. Das gibt dem ganzen Gebet eine Richtung. Denn ich weiß, an wem ich glaube, hat Hiob mal gesagt. Ich weiß, wem ich vertraue. Ich weiß, zu wem ich da komme. Und das wird auch das Gebet vom Inhalt her prägen. Und das werden wir in den folgenden Texten sehen, wie diese, wie der Name, zu dem er betet, der Gott, zu dem er betet, wie das sein Gebet beeinflusst. Aber auch das Bedürfnis der Gemeinde wird da zu spüren, zu merken und zu hören sein. Wenn wir jetzt zusammen uns Zeit nehmen zum Beten, Geschwister, zum Danken, dann ist es auch, glaube ich, für uns oft so selbstverständlich, dass wir lieber Vater sagen. Ich würde auch sagen, man darf es auch mal vertauschen, dass man kann sich so versprechen, dass man auch mal zu Jesus Vater sagt. Aber es ist nicht ganz korrekt. Die Apostel machen das so nicht. Deswegen, das hat einfach den Grund, Geschwister, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir wissen, zu wem beten wir. Das wird uns sehr großen Freimut geben, auch vom Inhalt unserer Gebete wird das prägen. Und wenn wir das auch so selbstverständlich nehmen, dann sollen wir doch wissen, dass wir so beten können und zu Gott lieber Vater sagen können. Es ist ein Vorrecht der neutestamentlichen Gemeinde. Es ist ein Vorrecht durch den Heiligen Geist, der ja, so wie die Bibel es sagt, uns diesen Freimut gibt, so zu beten. Es war nicht das übliche Gebet des Alten Testaments. Da haben Menschen so nicht gebetet. Die haben Gott nicht Vater genannt, gerade aus dieser Ehrfurcht, dass sie wussten, es kommt der Sohn und der ist Gott gleich und der wird Vater sagen. Wir dürfen es jetzt. Wir wollen dafür danken und damit auch diesen Abend abschließen. Und ich will zu dieser Gebetsgemeinschaft uns alle jetzt einladen und wir werden aufstehen und beten.